Ihr Lieben, ich möchte gerne einen Text lesen aus dem Alten Testament, und zwar aus dem Propheten Haggai, aus dem ersten Kapitel, die Verse 1 bis 11. Haggai 1, 1 bis 11. Da heißt es, im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Serubabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Josasak, dem Hohenpriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun, so spricht der Herr, der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf im Gebirge, ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr, der Herrscher? Wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt, und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Ihr Lieben, ich möchte zu diesem Wort aus dem Anfang des Buches Haggai ein paar Dinge sagen, die mir aufs Herz gefallen sind, einfach unter diesem Thema, dass Gott uns ruft, baut mir einen Tempel. Ihr Lieben, gehen wir mal zurück in die Geschichte, die geschichtliche Situation, aus der heraus wir auch diesen Text verstehen müssen. Das ist immer eine wichtige Sache, wenn wir einen Text verstehen und auslegen wollen. Wir befinden uns mit diesem prophetischen Wort in einer Zeit am Ende der sogenannten babylonischen Gefangenschaft des Volkes Israel. 587 vor Christi Geburt war die größte Katastrophe, die das Volk Israel jemals bis zu diesem damaligen Zeitpunkt hin erlebt hat. Es war schon vorher 722 der Nordteil Israels zerstört worden. 587 ist dann der Südteil mit Judäa und hauptsächlich Jerusalem mit dem Tempel in die Hände der Babylonier gefallen, ist zerstört worden, vollkommen zerstört worden. Der Tempel ist dem Boden gleichgemacht worden. Und das wurde als ein Gericht Gottes verstanden und auch dementsprechend von den Propheten Jesaja, Jeremia und verschiedenen anderen angekündigt: Wenn ihr nicht umkehrt, dann wird das geschehen. Nun, die Folge davon war, dass dann eine ganze Reihe von, also ein Teil der Bevölkerung aus Judäa und aus Jerusalem ins Exil geführt wurde, abtransportiert wurde, umgesiedelt wurde ins Babylonische Reich, nach Babylon, ins Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Eine gewisse Schicht von Menschen, das war meistens die sogenannte Unterschicht, die wurde zurückgelassen, die Oberschicht wurde sozusagen weggebracht. Und diese Schicht, die da zurückgeblieben ist, die hat sich dann im Laufe der Jahre vermischt mit Fremden, weil auch aus dem babylonischen Bereich Leute umgesiedelt wurden nach Judäa. Und so entstand eine Mischbevölkerung, die wir nennen die Samaritaner, Samariter. Kennen das aus dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der Mischbevölkerung, die damals entstanden ist. Und nun nach 70 Jahren babylonischer Gefangenschaft, oder nicht ganz 70 Jahren zunächst einmal, gab es einen Wechsel in der Weltherrschaft der damaligen Zeit. Nicht mehr die Babylonier, sondern die Perser kamen auf, die Perser übernahmen die Weltherrschaft damals und das war dann 538 vor Christi Geburt und der erste persische König, Kyros, den wir alle kennen von der Bibel her, hat dann 538 ein Edikt, einen Erlass herausgegeben, in dem dann steht, dass das Jüdische, die jüdischen Gefangenen aus Judäa wieder heimkehren dürfen in ihr Land. 70-jährige babylonische Gefangenschaft ist zu Ende. Und aufgrund dieses Erlasses haben sich dann viele Juden auf den Weg gemacht. Aber nachdem sie fast 70 Jahre in Babylonien waren und sich natürlich dort heimisch schon gefühlt haben und natürlich dort auch geheiratet haben und Kinder bekommen haben und etwas aufgebaut haben, sind natürlich längst nicht alle damals wieder zurückgekommen. Es gab immer wieder verschiedene Züge von Heimkehrern, die dann so Schritt für Schritt nach Hause gekommen sind. Und unter diesen Rückkehrern war gleich am Anfang zwei wichtige Persönlichkeiten. Das eine war der Serubabel, den wir mehrfach aus dem Alten Testament kennen, Buch Esra, Nehemia, und der Hohepriester Jeschua oder Josua. Die zwei waren die Führer. Serubabel wurde dann auch Statthalter später von Judäa, also auch ein Rückkehrer. Und nun ist wichtig zu verstehen, die Rückkehrer, die waren sehr motiviert, wie sie nach Hause gekommen sind, das Land wieder aufzubauen, die Stadt wieder aufzubauen und vor allem den Tempel wiederherzustellen, das Haus des Herrn. Das war Menschen, die zurückgeblieben sind und die sich dann vermischt haben, die ja zum Teil dann auch mit anderen Göttern ein bisschen hofiert haben und geliebäugelt haben, da war eine etwas dunkle Zeit in diesen 70 Jahren, die waren nicht so motiviert, wieder alles aufzubauen. Aber die Rückkehrer, die wollten das. Nun, sie haben angefangen, den Tempel zu bauen. Sie haben zumindest einmal auf dem ehemaligen Areal des Tempels angefangen, gewisse Dinge aufzubauen, einen Altar für die Opferungen und verschiedenes andere, so dass man die Grundelemente des jüdischen Gottesdienstes wieder gut feiern konnte. Um es jetzt kurz zu machen, es gab da einen erheblichen Widerstand, wir können das nachlesen in Esra Kapitel 4 und Kapitel 5, gegen diesen Bau des Tempels und das ist dann irgendwie eingeschlafen. Man hat angefangen, aber hat aufgehört. 537 hat man angefangen und es ist ungefähr bis 520, man muss von oben herunter rechnen, von 17 Jahre war es dann so, dass eigentlich im Tempel nicht viel weitergegangen ist durch die Widerstände, die es gegeben hat. Und das hat zu einer geistlichen Lähmung geführt. Es war wie eine geistliche Lähmung auch über den Heimkehrern in dieser Zeit. Und gleichzeitig waren das Jahre, in denen Judäa heimgesucht wurde von Dürre, von wirtschaftlichem Niedergang, von Hungersnöten und verschiedenen anderen Dingen, die sie da erlebt haben. Die Folge dieses geistlichen Niedergangs oder dieser Lauheit oder Lähmung, oder wie man es auch bezeichnen will, war, dass sich im Volk, auch in den Rückkehrern, so etwas wie eine starke egoistische Tendenz herausgebildet hat, so in diesem Sinne, wir müssen einfach zunächst einmal schauen, dass wir uns selber versorgen und wieder alles aufbauen und dafür sorgen, dass es uns geht, dass wir unsere Häuser bauen, dass wir dafür sorgen, dass wir genug zu essen und zu trinken haben. Also wir müssen uns um unsere eigenen Bedürfnisse kümmern. Das war sozusagen die Grundsituation in dieser Situation. Das war nicht eine Sache, wo man sagen kann, sie haben sich total von Gott abgekehrt. Das war nicht der Fall. Sie haben rein äußerlich die Religion ausgeübt. Sie haben Gottesdienste gefeiert, sie haben Opfer dargebracht, sie haben Tora-Lesungen durchgeführt und so weiter. Aber es war alles sozusagen irgendwie in einer Lauheit und in einer Lähmung, aber das Herzstück hat gefehlt. Und mit dem Herzstück meine ich ein äußeres und ein inneres, was für Israel ganz wichtig war. Das Herzstück ist der Tempel, der für Israel ja ganz wichtig war und von Gott her auch geboten war. Es war ja nicht eine Idee des Volkes Israel, diesen Tempel zu bauen, sondern Gottes Idee, weil er eine sichtbare Darstellung der Gegenwart Gottes in seinem Volk ist. Und dieses Nicht-Vorankommen oder nicht einen Wert darauf legen, dass der Tempel gebaut wird, sozusagen, war ja auch eine innere Herzenshaltung. Eine Herzenshaltung, die zum Ausdruck gebracht hat, eben eine Unterscheidung, dass das, was die Bedürfnisse, die normalen Alltagsbedürfnisse des Volkes betroffen hat, dem Volk in dieser Phase wichtiger war als der Tempelbau und das heißt auch Gott. Der Tempel ist ein Bild für Gottes Gegenwart und die Suche nach Gott, das Ernstnehmen Gottes. In diese Situation hinein spricht Haggai. Das ist der Hintergrund, da beginnt, das ist einer der wenigen Propheten, die in dieser Zeit, wie der Zacharia auch und Malachi, Zacharia und Malachi sind die drei Propheten, die in dieser Zeit prophezeit haben im Volk Israel, also bei den Heimkehrern. Und kannst du vielleicht zurückgehen auf die ersten Verse von Vers 1 an, wo es dann heißt, so spricht, Vers 2, das ist das Wort, das nun hineingeht in diese Situation, so spricht der Herr, der Heerscharen, dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Das ist eine wichtige Formulierung, noch nicht, das heißt nicht, sie wollen das gar nicht, sie sind ganz weit weg von Gott, sondern sie sagen, es ist noch nicht die Zeit, was anderes ist jetzt dran. Und hier wird sozusagen in diesen Worten, die dann auch weiter folgen, sozusagen hier zwei Dinge vor Augen geführt, die nun in ihrer Wertigkeit gegenübergestellt werden. Das eine ist das Haus des Herrn und das andere ist das eigene Haus, das irdische Haus, das, was sozusagen die Menschen an eigenen Bedürfnissen haben. Das sind Bilder, das ist eine reale Wirklichkeit. Das ging wirklich um den Tempel aus Steinen und es ging wirklich um die eigenen Häuser aus Steinen und Holz und so weiter. Und zugleich ist es ein Bild für eine innere Wirklichkeit. Was der Haggai hier anspricht, ist eine Herzenshaltung. Das ist das Eigentliche, worum es dem Haggai hier geht. Es zeigt ihr Verhalten eine Herzenshaltung. Das Haus Gottes zu bauen, das Haus Gottes zu bauen, das ist sozusagen, wie ich vorhin gesagt habe, ein Bild dafür, dass das Volk oder dass jeder Einzelne sich ganz und gar zentral als die größte und wichtigste Priorität im eigenen Leben, sich auszurichten im Leben, im eigenen Leben auf Gott, ganz egal wie die äußeren Umstände, in denen sich das Volk befand, sozusagen sich darstellte. Das Haus Gottes ist sozusagen die Suche des eigenen Herzens nach Gott. Das eigene, der Tempel, der Bau des Tempels, der würde bedeuten, dass das Volk zuerst Gott sucht. Seine Nähe, seine Gegenwart, seine Absichten, seine Pläne, sein Reich, das, was ihm wichtig ist, sozusagen. Und das andere ist das eigene Haus. Das ist ein Bild für die eigenen Bedürfnisse. das eigene Ich, nicht Gott ist im Mittelpunkt, sondern unser eigenes Ich, ihr eigenes Ich war im Mittelpunkt und ihre Bedürfnisse, ihre Pläne, ihre Vorhaben, ihr Wohlergehen, ihr finanzielles Vorankommen und so weiter und so weiter. Das war sozusagen das eigene Haus, was hier natürlich gemeint ist. Und Haggai bringt das so schön auf, in dem, was er hier sagt, zum Ausdruck, es stimmt etwas nicht in eurer Herzenshaltung. Es geht nicht darum, dass das Bauen des eigenen Hauses total verkehrt wäre. Davon redet der Prophet hier gar nicht, sondern er redet von einer Priorität. Er sagt, ihr habt etwas verwechselt, etwas vertauscht in eurem Priorität, in eurem Herzen. Das Erste wurde zum Zweiten und das Zweite wurde zum Ersten. Das Streben nach dem Haus Gottes, nach Gott selber, nach seinen Plänen, dass er mit seinem Reich durchbricht und, das ist an die zweite Stelle gerutscht. Und das Streben nach euch, dass ihr sozusagen euer Leben verwirklicht und dass ihr zum Ziel kommt mit euren Gedanken, dass es euch gut geht und dass ihr alles tut, damit eure Bedürfnisse befriedigt werden, das ist Nummer eins geworden. Und das ist das, was der Haggai hier kritisiert. Man könnte es so etwas leger, so in diese Richtung sagen, das Volk hat gesagt, Gott kann noch ein bisschen warten. In diesem Satz lässt sich vieles ausdrücken, was wir auch kennen. Das ist eine ständige Gefahr, die wir auch als Christen, als Menschen, die an Jesus glauben, nicht als Menschen, die jetzt ganz weit weg sind von Gott, sondern dass wir immer wieder uns auch entdecken, dass wir hier in eine Gefahr rutschen, dass Prioritäten in unserem Leben sich in irgendeiner Weise verschieben. Und dass wir uns entdecken dabei, obwohl wir glauben, dass vielleicht Gott für uns wirklich das Wichtigste ist und Jesus das Wichtigste ist und sein Reich das Wichtigste ist und seine Absichten und seine Pläne, wir dann doch wieder im Alltagsleben so zwischendurch, wo wir gar nicht genau vielleicht aufpassen, so merken, dass die Prioritäten nicht in allen Bereichen so ganz klar sind. Also ich kenne das von mir und ich glaube, dass das jeder von euch auch so ein bisschen kennt, wo wir damit auch ein Stück weit ringen und auch diesen Gedanken, vielleicht denken wir es nicht so, aber unser Verhalten ist, Gott kann noch ein bisschen warten. Das heißt, zuerst muss ich noch das tun, was ich für wichtig halte. Gott kann noch ein bisschen warten. Zuerst muss ich das noch mit meinem Geld machen. Gott kann noch ein bisschen warten in Bezug auf Geld. Ich brauche noch Zeit für das. Gott kann noch ein bisschen warten mit der Zeit, die ich ihm gebe. Also es ist nicht ein völliges Wegschieben von dem, was Gott wichtig ist in unserem Herzen, sondern es ist eine Prioritätsfrage. Eine Prioritätsfrage. Und Gott will hier dem Volke deutlich machen und damit auch uns als eine Botschaft, wie zentral es für ihn ist, dass wir uns bewusst machen, immer wieder neu, was denn wirklich und im Eigentlichen die Priorität in unserem Leben ist. Priorität heißt die das, was wichtig ist, was bedeutsam ist, das, was für uns Nummer eins ist in unserem Leben, dem wir wirklich nachjagen, dass das auch Nummer eins bleibt. Und zwar nicht in dem Sinne, dass wir das zeitlich hintereinander setzen. Das ist jetzt hier auch nicht gemeint in dem Sinne. Zuerst versuche ich die Dinge, die für Gott wichtig ist, zu tun. Wenn das fertig ist und ich abhake, dann kann ich mich meinen Dingen zuwenden. So ist es nicht gemeint. Sondern es ist gemeint eine ständige Priorität, in dem sein Reich, sein Wille, seine Absichten, seine Gedanken, seine Nähe, seine Gegenwart, die Beziehung zu ihm immer im als oberste Priorität in der Bedeutsamkeit, in der Prioritätenliste, wenn man so sagen, vorhanden ist. Ihr Lieben, Gott kann noch ein bisschen warten. Wie oft ist das sozusagen auch in unserem Leben, wo sich das dann in allen möglichen Dingen in unserem Verhalten, in unserem Umgang mit diesem oder jenem irgendwie abspielt. Und der Heilige Geist möge uns helfen, das zu entdecken. Der Heilige Geist möge uns helfen, zu entdecken, wo wir unter der Hand, weil wir denken ja nicht immer ständig sozusagen so tief während des Alltags was ist das jetzt, was mich bestimmt? Wo sind da jetzt wirklich meine Prioritäten? Wir sind auch oft Getriebene, einfach Getriebene. Und da ist es gut, immer wieder einmal ein Stück Halt zu machen und in gewissen Situationen, in gewissen Zeiten, das kann man nicht jede Minute, aber trotzdem ist es wichtig, viel öfter dem Geist Gottes Raum zu geben, dass er uns da hilft, auch Prioritäten zu setzen. Und jetzt ist es sehr interessant, wenn wir da weiterlesen, von Vers 4 an, wie Gott hier in diesem Fall mit dieser Situation des Volkes Israel umgeht. Ich möchte das euch ein bisschen so vor Augen führen. Und zwar die Art und Weise, wie Gott nun dem Volk diesen Prioritätentausch vor Augen führt, ist nicht, dass er sie mit vernichtenden Worten es anklagt und niedermacht, sondern er macht das anders. Er stellt eine Frage und dann bringt er sie zum Nachdenken. Es heißt hier, ist diese Frage in Vers 4, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet da liegt? Das heißt, ist es, wenn ihr darüber nachdenkt, auch in euren Augen richtig? Denkt einmal nach darüber. So. Dass ihr schaut auf eure Häuser, dass sie schön sind, getäfelt sind, das ist so ein Bild für Wohlstand, dass euch gut geht, alles passt. Aber mein Haus, sagt Gott, sozusagen hier öde da liegt, das ist zunächst einmal eine Frage, die darauf hinweist, nachzudenken. Und jetzt kommt ein zweites, wo er das Volk noch einmal in einer ganz besonderen Weise zum Nachdenken bringt. Und Gott sagt so, ihr Lieben, schaut doch einmal zurück auf eure Wege, das ist gemeint, eure Vergangenheit. Schaut euch einmal an, die letzten Jahre in eurem Leben. Gott ist einer, der jetzt nun sein Volk versucht hat, die Hand zu nehmen und zu überführen. Er macht sie nicht nieder, sondern er überführt sie. Schaut doch einmal. Wenn ihr jetzt im Nachhinein die letzten Jahre eures Lebens betrachtet, dann müsst ihr selber sehen, was aus dieser Herzenshaltung, nämlich unser Haus zu bauen und Gottes Haus verödet da liegen zu lassen, was daraus geworden ist. Was ist die Frucht? Was ist die Konsequenz? Was ist die Folge davon? Schaut doch einmal, ist es nicht so? Und dann redet er darüber, ihr habt viel gesät, aber wenig geerntet. Ihr habt viel gesät, aber ihr habt wenig geerntet. Ihr esst, aber ihr seid nicht wirklich satt geworden. Ihr trinkt, aber ihr seid immer noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es ist euch nicht warm geworden. Eure Arbeiter erwerben ein Geld, aber wie gewonnen, so zerronnen, kaum es ist im Geldbeutel, ist es schon wieder draußen, das Geld, wie wenn der Geldbeutel Löcher hätte. Das heißt, wenn ihr zurückschaut, wie es euch ergangen ist, wo ihr euer ganzes Augenmerk auf euer Wohlergehen gerichtet habt und gleichzeitig mein Haus öde geblieben ist, ihr habt euch nicht gekümmert in der Weise, wie es mir wichtig wäre, da seht ihr die Frucht davon. Ihr Lieben, was Gott sagen will, ist einfach, wenn ihr die Prioritäten verwechselt, dann hat das Konsequenzen, dann hat das Auswirkungen. Dann ist das in jeder Weise etwas, was sozusagen in die Richtung geht, dass das, was eigentlich nur Gott geben kann, dass euch das ermangelt. Das, was Gott wirklich geben kann, das ist Segen, das ist göttliche Fülle und das ist sozusagen eine Erfüllung dessen, wonach wir uns im Leben wirklich ausstrecken. Alles das bleibt auf der Strecke. Ihr habt ein bisschen was zum Essen. Ja, ihr könnt's auch trinken, habt ihr alles, aber es macht nicht satt. Es bringt euch nicht die Erfüllung. Ihr könnt so irgendwie dahin leben, aber ihr kommt nicht in die Fülle hinein. Und das ist jetzt nicht gemeint materiell, sondern in die Fülle dessen, was Gott uns sozusagen von ganzem Herzen her anbieten möchte. Denn das, wonach wir hungern und durstig sind, ist ja nicht nur nach äußerem Brot und nach äußerem Wasser, sondern nach etwas, wonach wir Verlangen haben, das ist Erfüllung unseres Lebens. Das ist etwas, was sozusagen keine Sache dieser Welt, die wir tun könnten oder schaffen könnten oder werden könnten, sei es Wohlstand oder Geld oder sonst irgendwelche Sachen, es kann uns das nicht bieten. Und Gott sagt, wenn ihr euch auf in diesen Prioritäten bewegt, die falschen Prioritäten, dann muss ich das, was ich euch geben will, zurückhalten. In Vers 10, vielleicht haben wir den nächste, wird das zum Ausdruck gebracht, wo es in Vers 10 heißt, deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Ihr Lieben, ihr habt die Fülle nicht, sagt Gott, nicht weil ihr faul seid. Ihr habt euch abgerackert. Ihr habt alles getan, was wichtig ist, aber ihr seid nicht in diese Erfüllung eures Lebens gekommen, sondern es ist alles sehr spärlich, was da herausgekommen ist. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zu dem Ertrag. Das Ausmaß des Sehens steht in keinem Verhältnis zu der Ernte, die so gering ist. Der Durst ist so groß, dass er nicht gestillt ist. Ist immer noch so groß. Und es hängt nicht an dem, dass ihr zu wenig getan habt in eurem Leben, zu wenig sozusagen gerackert habt, sondern ich habe eingegriffen, sagt Gott. Ich habe den Himmel verschlossen. Versteht ihr? Er hat den Himmel verschlossen, das heißt, für die Dinge, die nur er geben kann. Für die Dinge, die nur er geben kann und die uns in die wirkliche Erfüllung unseres Lebens hineinführen. Aber dass wir da hineinkommen, das hängt daran, dass wir die Prioritäten richtig setzen. Für Gott ist es ganz entscheidend, welche Prioritäten wir sozusagen in unserem Leben haben, damit die Fenster des Himmels aufgehen. Und er all das an Segen, an Fülle herabschütten kann, was er uns sozusagen auch geben möchte. Und darum sagt nun auch Gott dann zum Volk, und das geht dann weiter, kannst du vielleicht die nächsten Verse auch noch zeigen. Es heißt ja noch einmal, deshalb, also Vers 11, und ich habe eine Dürre gerufen über das Land. Ich habe euch erzählt, das war eine Zeit der Dürre in diesen Jahren dort. Das war, hat Gott sozusagen eingegriffen und über die Berge und über das Korn und über den Wein und so weiter, dass es keinen Arbeitsertrag der Hände gibt. Und er sagt in Vers 10, um euretwillen, weil ihr da die Prioritäten nicht richtig gesetzt habt, ist der Himmel verschlossen worden. Und gehen wir jetzt nochmal zurück, die Verse davor, dazwischen, das ist ein bisschen so hin und her geschrieben, wo es dann in Vers 8 heißt, nun steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus des Herrn, dann werde ich daran gefallen haben und mich verherrlichen. Also hier wird nun die sozusagen gesagt, ändert die Priorität in eurem Herzen, lasst die richtige Priorität in eurem Herzen Nummer 1 sein und baut als erste Priorität mir einen Tempel. Und dann seht, was passiert. Steigt hinauf, holt euch Reisig, baut. Also das ist ein Bild natürlich jetzt auch wieder. Damals war es natürlich auch das äußere Haus, aber es ist ja nicht nur das äußere Haus, sondern es ist auch das innere Haus. Ihr Lieben, baut mir einen Tempel. Das ist immer die Priorität Nummer 1 in unserem Leben. Und wo immer diese Priorität in Gefahr ist, da brauchen wir dringend Offenbarung des Heiligen Geistes, dass er uns hilft, wie wir so schleichend in unseren Prioritäten Veränderungen zulassen. Baut mir einen Tempel. Das heißt zunächst einmal, achtet darauf. Achtet darauf, dass ihr immer die eigentliche Erfüllung eures Lebens in mir selber als Person findet. Nicht im irgendetwas Äußerliches zu erreichen, wo wir sagen, jetzt geht's mir gut. Die eigentliche Erfüllung auch für Christen ist, oder gerade für Christen ist von größter Bedeutung, wir finden Erfüllung unseres Lebens, die Fülle, den Segen, alles das, was ich ausgesprochen habe, nur in ihm selber. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass das die größte Frage ist, die je immer und immer wieder an Christen herankommt, ob das wahr ist, ob es wirklich wahr ist, dass in meinem Alltag ich in ihm die wirkliche Erfüllung meines Lebens gefunden habe und ob ich das lebe. Ob das wahr ist in jeder Situation oder nicht, es so ist, dass ich zwar sage, ich habe in ihm Erfüllung, aber ich brauche, um dieses Erfülltsein zu leben, von meinem Gefühl her, auch noch anderes. Und dann strebe ich danach. Ist mir er wirklich genug? Das ist eine ernste Frage an mich. Wir haben so schön gesungen, und wenn du mir alles nimmst, dann bleibst du doch. Ist das wirklich wahr? Ist er so meine Erfüllung? Dessen, was ich wirklich brauche, wonach ich wirklich verlange, wonach ich Durst habe und Hunger habe, dass ich wirklich sagen kann, er ist alles, was ich brauche. Alles, was ich brauche. Alles, was ich brauche an Liebe, dann bin ich nicht mehr so abhängig von der Liebe anderer. Aber wenn es sich zeigt, dass ich sehr abhängig bin und sehr beleidigt bin, wenn ich nicht geliebt werde oder Mangel habe, dann zeige ich, eigentlich habe ich ja gar nicht die Fülle der Liebe in ihm. Ich würde ja ganz anders leben, wenn ich wüsste, ich habe alles, was ich brauche an Liebe in der Beziehung zu ihm, weil von ihm bekomme ich das. Wirkliche Geborgenheit. Da muss ich nicht nach Sicherheiten noch rackern und schreiben. Natürlich dürfen wir das nicht außer Acht lassen, dass wir auch sorgen für unser Leben im richtigen Sinne. Aber die eigentliche Sicherheit, die eigentliche Geborgenheit, der eigentliche Friede, der ist in ihm. Und ich muss sagen, ihr Lieben, wenn man ernsthaft das in allen Situationen seines Lebens durchcheckt, dann merkt man manchmal, wie weit wir eigentlich als Christen oder ich noch davon entfernt bin, dass er wirklich alles ist. Das ist der Tempel Gottes bauen in meinem Leben, dass er für mich alles wird, dass ich sagen kann, du bist genug für mich. Die Fülle, die ich brauche, die kannst nur du mir geben. Wir haben das gesungen in diesem Lied, wo wir laufen in die Arme, ich weiß nicht, wie das jetzt heißt, und da heißt es, die Fülle, die du gibst, ist alles, was ich brauche. Die Fülle, die du gibst, deine Liebe, deine Vergebung, deine Versöhnung, deine Annahme, deine Geborgenheit und, das ist alles, was ich brauche. Ihr Lieben, das ist sozusagen wie eine Öffnung des Himmels, dass die Gegenwart Gottes unter uns wohnen kann und seine Gegenwart in meinem Leben zunimmt. Wenn er so in mir wohnt, wie in einem Tempel, wenn ich so in mir einen Tempel baue für ihn, dass ich sagen kann von Herzen, alles, was ich brauche, bist du. Alles, was ich brauche, bist du. Und die Wahrheit ist, dass Gott das testet. Er testet das, ganz in jedem. Und wie gut ist, wenn wir diesen Test zulassen und nicht die Augen verschließen und wenn wir entdecken, dass er nicht alles ist in meinem Leben, sondern dass, wenn das oder jenes passiert, ich nach allem möglichen Umschau halte, weil ich nicht geborgen bin in ihm, weil ich ihm nicht wirklich vertraue in der Fürsorge seines Verhaltens mir gegenüber und. Muss ich noch irgendwo anders Dinge suchen, die mir diese Erfüllung geben? Das zeigt immer wieder neu, wie stark bin ich wirklich in ihm geborgen. Und ich sehe da Mangel in meinem Leben. Natürlich am meisten in Situationen, wo ich herausgefordert bin. Aber der Heilige Geist will uns lehren, sozusagen da hineinzukommen. Ich baue den Tempel Jesu in meinem Leben, dass ich alles daran setze, mit meiner ganzen Aufmerksamkeit, mit meinem ganzen Hunger, dass er für mich alles wird. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Da ist Erfüllung. Wer zu mir kommt, das heißt, in der Beziehung zu ihm und in dem absoluten Vertrauen, das er möchte, finde ich das Brot, was ich brauche. Und wenn der dürstet, der komme zu mir und trinke. Und denn das Wasser, das ich ihm geben werde, sagt ein Johannes 4, das ist ein Wasser, das nicht mehr durstig macht. Und das in euch eine Quelle hervorbringt, das ins ewige Leben quillt. Das heißt, er möchte für uns die Quelle des Wassers sein, von dem wir täglich trinken und immer erfüllt werden. Nicht mehr durstig bleiben, wie es hier heißt. Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben, wer in mir ist und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin, er möchte sein, der Weinstock, die Ressource, aus dem wir alles schöpfen, was wir wirklich brauchen. Aber das ist wirklich eine Frage. Vor allem auch in einer Wohlstandsgesellschaft, in der wir sind, wo wir uns vieles leisten können, was uns auch Befriedigung gibt in unserem Leben. Und immer wieder müssen wir entdecken, dass das Ersatzhandlungen oft sind. Und dann auch oft wieder sozusagen auf den Boden fallen, weil wir merken, diese Ersatzhandlungen oder Ersatzdinge, die wir da suchen, halten nicht das, was wir von ihnen erwartet haben. Es gibt diese Erfüllung nur in ihm. Und so will uns der Heilige Geist immer wieder darauf aufmerksam machen, dass es darum geht, baut mir einen Tempel. Lasst es euer höchstes Anliegen sein, in eurem Leben sozusagen mich, die Erfüllung all euren Durstes und all eures Hungers zu werden. Das ist leicht gesagt und leicht bekannt, aber die Wirklichkeit muss stimmen. Die Wirklichkeit muss es sein, nicht was ich sage. Und das zeigt sich in Krisen, das zeigt sich in allen möglichen Dingen, das zeigt sich in zerbrochenen Beziehungen, das zeigt sich, wenn man beleidigt wird, das zeigt sich, wenn man kein Geld hat, das zeigt sich, wenn man keine Arbeit hat, das zeigt sich, wenn sich in schwierigen Situationen kommt, wo auch immer. Ist er wirklich alles? Ist da ein tiefer Friede in mir, der höher ist als alle Vernunft? Wegen ihm. Und das Letzte, was wäre noch viel zu sagen, ist das, was hier in Vers 8 steht, möchte ich noch kurz darauf hinweisen. Und zwar heißt es da, steigt hinauf ins Gebirge, bringt Holz herbei und baut das Haus. Also das ist die Aufforderung, baut mir einen Tempel. Ich habe das jetzt versucht deutlich zu machen, was das jetzt für uns ausmacht. Ja, vielleicht noch das. Es geht nicht nur, das habe ich jetzt vergessen, wenn es heißt, baut mir einen Tempel, dann meine ich, es geht nicht nur darum, dass wir alles daran setzen, dass er unsere Erfüllung wird, persönlich unsere Erfüllung wird, sondern dass wir auch alles daran setzen, sein Haus, das heißt sein Reich zu bauen. In uns und durch uns, das gehört dazu. Es geht nicht nur um diese persönliche Beziehung zu Jesus, sondern es geht auch darum, dass das ausfließt hinein in das, was wir tun. Das heißt, wenn wir das Haus Gottes bauen, dann heißt das, dass wir unsere erste Priorität daran setzen, dass wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen, dass sein Reich gebaut wird in dieser Welt. Dass ich mein Leben zur Verfügung stelle, dass sein Reich gebaut wird. Das heißt nicht, dass jeder Pastor werden muss oder vollzeitlich in dem Dienst ist, sondern dass er in allen Bereichen seines Lebens darauf achtet, dass das Reich Gottes durchbricht. Das beginnt in der Ehe. Dass alles mein Streben darin liegt, wenn ich sein Haus baue, dass in der Ehe sein Reich durchbricht, sein Wille geschieht. Seine Werte entscheidend sind. Das geht weiter zu den Kindern, Familie, mein Arbeitsplatz, wo immer ich bin, meine Finanzen. Was mache ich damit? Überall hinein, meine Zeit. Dass ich alles zur Verfügung stelle und sage, Herr, ich will, dass an erster Stelle dein Reich gebaut wird. Wo immer ich lebe, was immer ich arbeite, das ist nicht der Punkt, um den es hier geht, sondern die Priorität dessen, was ich wünsche. Ich möchte gerne auch auf meinem Arbeitsplatz, wo ich bin, in die Firma, wo ich arbeite, dass sein Reich hineinkommt. Das ist mehr wert, als dass der Chef zu seinem Reichtum kommt. Und dass sein Reich in die Firma kommt, dann hat der Chef auch viel davon. Und das, was ich jetzt noch zum Schluss sagen wollte, ist dieser Vers 8, der gefällt mir ganz besonders. Steht so einfacher Satz da, aber da ist so eine Wahrheit und so eine große Sache drinnen, wo es heißt, also wenn ihr das tut, Holz holt und mein Haus baut, dann werde ich Gefallen darin haben und mich verherrlichen. Dieses Wort, das hat mich beim Lesen richtig gepackt noch einmal. Ich habe Gefallen an euch, wenn ihr das tut. Ich freue mich über das, wenn ihr es tut. Tut es um meinetwegen. Um mir Freude zu machen. Nicht um ein Gebot nur zu erfüllen. Dass ihr was Richtiges macht. Oder ein Gesetz zu erfüllen. Oder etwas, was Gott unbedingt will. Und dann tue ich es halt auch manchmal zähneknirschend. Nur weil es ein Gebot ist, aber Gott sagt, nein, wenn ihr das tut, wenn ihr mir gehorcht, dann erfreut ihr mich. Und ihr Lieben, manchmal muss ich mir das selber sagen, wenn ich vielleicht unwillig bin oder wenn ich ganz einsehe, dass das oder jenes richtig ist, wovon ich glaube, dass Gott es jetzt meint, dann möchte ich mir sagen, mach es um Jesu willen. Einfach aus Liebe zu ihm, weil ihm es gefällt. Ihr Lieben, das ist ein höherer Wert als ein Gebot, also einen Satz mit einer Feststellung, was ich tun soll, zu erfüllen, also ein Gesetz. Wenn ich sage, ich tue es um seinetwillen. Ich habe das manchmal gesagt, auch zum Beispiel im Gespräch, auch mit jungen Leuten, die noch vor der Ehe waren und da auch in mancher Weise vor Situationen standen, wo sie entscheiden mussten, ob sie das jetzt in der Weise tun oder der Weise, wie es richtig ist von der Bibel her oder falsch. Und ich habe gesagt, tu's um Jesu willen. Nicht, weil die Gemeinde es will, nicht, weil der Pastor es nicht, nicht, weil es als Gesetz in der Bibel steht, tu's um Jesu willen. Das ist die höchste Motivation, die wir haben können. Wenn wir etwas tun, was er möchte, dann machen wir ihm Freude. Das gefällt ihm. Das baut ihn auf. Ist das nicht was Tolles? Das ist Motivation noch viel höher, als zu sagen, okay, es ist geschrieben, ich muss es tun und das Gesetz und die Gemeinde will es auch und so weiter. Ihr Lieben, das hat nicht den Wert. Der eigentliche Wert ist, tu's um Jesu willen. Um ihm Freude zu machen. So vieles würde wahrscheinlich leichter gehen oder schneller auch in uns umgesetzt werden, wo wir dann nicht anfangen zum noch denken, ja, ist das wirklich richtig oder nicht so richtig oder warum soll ich denn eigentlich tun? Tu's um Jesu willen. Dass er Freude hat. Und das Zweite, wenn wir sein Haus bauen, also in dieser Richtung, in dieser Weise, wie ich es versucht habe zu sagen, dann tun wir ihm nicht nur einen Gefallen, das klingt jetzt nicht so herablassend, ja, sondern das macht ihm Freude, das ist gemeint damit, sondern dann sagt er, und ihr werdet sehen, ich werde mich verherrlichen. Ich werde mich verherrlichen. Das heißt, ihr werdet erleben, wie meine Herrlichkeit in eure Situation kommt. Was auch immer das ist, das heißt jetzt nicht, dass wir in Reichtum schwelgen. Das ist nicht das, was mit Herrlichkeit immer gemeint ist. Man kann auch sehr arm sein und in sehr schwierigen Situationen trotzdem in der Herrlichkeit Gottes leben. Das ist nicht der Punkt. Aber die Herrlichkeit Gottes verspricht er. Das sind zwei wesentliche Dinge, die verbunden sind mit diesem baut mein Haus an erster Stelle. Tut es um meinetwillen, aus Liebe zu mir. Die Freude, die ich dabei habe, soll euer stärkstes Motiv sein, das zu tun. Dass ihr wisst, ihr macht mir eine Freude. Gott ist auch darauf angewiesen, dass wir ihm Freude machen. Und das Zweite ist, dass er verspricht, ich werde mich verherrlichen. Und ihr werdet sehen, wie meine Herrlichkeit, meine Gegenwart zunimmt. Zunimmt in eurem Leben, in eurer Familie, in eurem Hauskreis, in eurem Dienst, in der Gemeinde, an eurem Arbeitsplatz, ganz egal wo. es wird zunehmen. Das ist ein Versprechen Gottes, wo wir ihn zur ersten Priorität machen. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir sagen, dass es uns ein großes Anliegen ist, dass das geschieht. Dass du die Priorität in unserem Leben hast. Herr, wir möchten so, dass es Wirklichkeit wird. Nicht nur ein Satz, den wir sowieso kennen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und all diese Dinge, sondern dass es Wirklichkeit ist, dass wir wirklich zuerst nach dir trachten, zuerst nach dem Reich Gottes trachten, dass du für uns alles bist. Herr, das können wir oft nicht machen, dazu brauchen wir die Hilfe deines Geistes. Hilf uns, dass unser Verlangen so stark wird, dass wir danach schreien, Heiliger Geist, hilf uns, dass wirklich er die ganze Fülle unseres Lebens wird, aus der wir schöpfen Tag und Nacht, jeden Tag unseres Lebens, alles, was wir brauchen. Die Fülle, die wir brauchen, liegt in dir. Herr, solche Menschen wollen wir werden. Wir wollen das wirklich werden von ganzem Herzen. Und Herr, wir möchten auch solche werden, die dir gehorchen um deinetwillen, um dir Freude zu machen. Und wir danken dir, dass du versprochen hast, dass du dich verherrlichen wirst, mehr und mehr und mehr, wenn die Prioritäten in unserem Leben stimmen. Hilf uns, Heiliger Geist. Überführ uns so, wie du hier das Volk Israel überführt hast. Herr, dass wir zum Nachsinnen kommen darüber. Wie ist es in meinem Leben? Wie ist es wirklich in meinem Leben? Und hilf uns, dass wir uns da in der rechten Weise von deinem Heiligen Geist helfen lassen, in diese Fülle zu kommen. Amen.